Ja, letzte Woche ging gar nichts. Es waren ja bekanntlichermaßen sehr, sehr hohe Temperaturen. Wir haben es mit dem Saarland tatsächlich in die Nachrichten geschafft, weil zweimal die höchste Temperatur gemessen worden ist. Ich glaube, Baden-Württemberg hat es uns aber jetzt wieder abgeknüpft.
Brandenburg war auch dann irgendwann noch zwischendrin.
Ah, vielleicht war es Brandenburg auch. Irgendwas mit B.
Ja, ich glaube, es war Brandenburg.
Okay, ja. Naja, aber ich glaube mit, was hatten wir, 40, 41. Boah, es war schlimm.
Das war 41,4 Grad, die in Burbach gemessen wurden.
Das war abartig.
Und das Schlimme ist, dass das ja Schattentemperaturen sind.
Ja, ja.
Das macht mich ja erst so richtig daran fertig. Es ging auch nichts. Es ging wirklich nicht. Nee. Aber die Nachrichten waren auch ganz süß von den Leuten, als wir gesagt haben, dass keine neue Folge kam.
Das stimmt.
War sehr verständnisvoll.
So, ich war wieder in einem Musical. Ich erzähle noch kurz, dann fangen wir an. Und zwar in Six in Frankfurt. Ging um Henry VIII. Der hatte doch diese 6 Frauen mit Divorced, Beheaded, Died, Divorced, Beheaded, Survived.
Ja, ich weiß. Mir muss das nicht sagen. Ich habe die Tudors geliebt.
Die 6 Frauen haben sich dann quasi so ein bisschen gebettelt, wer hatte das schlimmste Leben mit Heinrich dem 8. Ja, war cool. Die Songs waren gut. Die Band war super. Die Outfits waren echt schön, flippig. Und auch die Lichtshow war geil. Aber das ging halt echt nur 80 Minuten, ne? Ja,
und also, Pause?
Ja, gab nur eine 5-minütige Pause, damit die mal kurz was trinken könnten, aufgrund der hohen Temperaturen, aber ansonsten gab es keine Pause.
Ah, da bist du ja länger hingefahren.
Jo, aber wir sind gut durchgekommen, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, wir haben so ein bisschen spekuliert, dass das nicht ausverkauft ist, ne? Wir hatten uns dann wirklich die günstigsten Tickets geholt und ja, war dann auch so, dass oben, wir saßen oben auf dem Rang, da war gar nichts los, ne? Also da hat sich dann auch echt jeder umgesetzt, nicht nur wir. Und dann dachte ich mir so, wir saßen dann nachher auf den Plätzen, die eigentlich 100 Euro kosten. Also wer für dieses Musical 100 Euro bezahlt, boah, dem kann ich, glaube ich, nicht helfen. Also ich finde das für 80 Minuten stramm.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass das ja eigentlich auch so die üblichen Ticketpreise sind für andere Musicals, die dann aber deutlich länger gehen.
Wenn ich jetzt hole, dass wir ja nächstes Wochenende in Tecklenburg sind und gucken uns da Rocky an und das geht 3 Stunden und da haben wir nur 60 Euro bezahlt und wir sitzen in Reihe 1. Gut, freilich böse, aber noch ein bisschen was anderes, aber trotzdem, ich finde das halt einfach happig, muss ich echt sagen, ne? Also für 80 Minuten da so viel Geld auszugeben. Also auch auf unseren eigentlichen Sitzplätzen, da saßen wir mal kurz. Weil so der Einlasskontrolleur hat so ein bisschen böse geguckt. Da haben wir uns nicht getraut, uns direkt umzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Die Plätze waren jetzt nicht schlecht. Also wir hätten auch von denen gut gesehen. Also das wäre okay gewesen. War jetzt nicht so viel besser, dass wir jetzt da Der einzige Vorteil war, dass wir dann mittig saßen. Aber wie gesagt, die kosten halt 37 Euro, die Tickets. Fand ich voll in Ordnung. Vor allem finde ich es auch so schade. Die Stimmung war Bombe, für das nicht so viele Leute da waren. Aber es war halt super leer. Und das ist doch mega schade für die Darsteller, für die Künstler. Und mir kann ja keiner sagen, dass sich das so lohnt, wenn da immer jedes Mal die Hälfte mindestens von der Alten Oper in Frankfurt frei ist oder leer ist.
Aber woran liegt das denn? Ist das einfach, weil das Musical noch nicht so bekannt ist?
Oder? Das ist halt eine West End-Produktion gewesen. Das heißt, es war auch komplett auf Englisch. Also das.
Ah, okay, du meinst, das spielt auch mit einer Rolle.
Ja, klar. Ja. Das war schon schwierig teilweise. Also waren als Britinnen, klar, kamen aus London. Es war ja auch die West End-Produktion. Und dann teilweise super schnell. Und die eine, die vierte, die kam doch aus Deutschland. Also damals.
Ja, Anne of Cleves.
Genau. Und die haben dann versucht, da so diesen deutschen Akzent damit reinzubringen. Und boah, da war ich teilweise raus. Also. So dieser britische Akzent mit, wir wollen da jetzt versuchen, Deutsch zu klingen. Boah, das war hart, muss ich gestehen.
Ja, aber das war in der Serie genauso. Da wurde Anne of Cleves von Joss Stone gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und die hat dann zwischendrin auch so diesen deutschen Akzent versucht zu machen. Und das war auch teilweise schwierig. Aber ich habe die Serie geliebt. Und deswegen, ich fand die Geschichte von ihm auch immer interessant. Also da bin ich tatsächlich top drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen nerdy ist, dass wir beide da so interessiert sind. Aber ich fand die Geschichte von der englischen Monarchie tatsächlich schon immer interessant, muss ich sagen. Auch so davor, War of the Roses. Und da gibt's ja echt einige Serien, wo man sich kann so ein bisschen reinarbeiten.
Das stimmt. Ja, ich bin jetzt mal gespannt am Wochenende auf Rocky. Nach Tecklenburg fahren wir ja ein paar Stunden länger. Aber das machen wir jetzt ja schon seit Jahren.
Mhm.
Und ja, das wird schön.
Ich gehe auch am Sonntag in ein Musical schon wieder.
Wo gehst du rein?
Die Eiskönigin, da war ich schon zweimal drin.
Ah.
Aber diesmal gehe ich mit einer Freundin, die war noch nicht drin.
Ich war auch noch nicht drin. Es muss aber ja ein sehr, sehr schönes Musical auch sein.
Es ist auch sehr schön. Ich habe es in Hamburg, glaube ich, das erste Mal gesehen. Und jetzt ist es ja in Stuttgart.
Ja.
Und
nicht mehr lange.
Da gehen wir jetzt am Sonntag, gehen wir jetzt am Sonntag rein. Genau. Im Herbst fängt ja dann Aunt Julia an.
Aber
in Stuttgart?
Für We Will Rock You, oder? Geht das nicht ins Palladium?
Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass im Herbst auf jeden Fall dort das Musical Aunt Julia hinkommt, das du ja auch so gut fandest.
Ja, das war richtig gut.
Und auf deine Empfehlung hin bekommt das jetzt meine Mama am Donnerstag zum Geburtstag geschenkt.
Sehr gut.
Mhm. Ich kann es hier ruhig spoilern, weil sie hört ja keine einzige Folge von uns.
Ich habe mir gerade, gestern haben wir unsere Tickets gekauft für Phantom der Oper in Köln.
Mhm.
Weil Anton Zetterholm spielt. Und da habe ich gesagt, und Lea hat den in Wien gesehen, der muss grandios gewesen sein. Da habe ich gesagt, auf geht's. Ich will erstens Phantom der Oper sehen. Und wenn ich dann noch Anton Zetterholm sehen kann, dann habe ich es gepackt. Die Tickets waren auch scheiße teuer.
Nee, aber wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt, wie das wird im Herbst auf deine Empfehlung hin. Und das Musical hat noch niemand von uns gesehen.
Das riecht
also
gut.
Also wir haben jetzt 3 Tickets geholt. Meine Schwester kommt dann mit. Wie gesagt, meine Mama bekommt das Geschenk und ich gehe dann auch mit. So ganz uneigennützig.
So, wie schlagen wir jetzt die Brücke zu Fourth Wing? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob unsere Crew so die Musical-Liebhaber wären.
Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee.
Ja.
Die Triggerwarnung für die Story von Heinrich dem VIII., die ist genauso schlimm wie die man hier in diesem Buch braucht.
Ja, das stimmt. Vor allem heute kommt ja wieder dein Lieblingscharakter.
Mhm.
Mit Papi.
Deswegen.
Und ja. Heute sind wirklich Rudi, Günther und Christian am Start.
Richtig.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Richtig, ja. Das heißt, es wird für die Leute total verwirrend heute.
Ja.
Es waren ja schon so ein paar verwirrte Kommentare unter dem einen Video. Wer ist denn bitte Günther? Also, ich glaube, vielleicht sollten wir einmal nachher, wenn wir zusammengefasst haben, Trigger und Spoiler durchhaben, kurz erwähnen, so wie eine Legende, wer ist wer und dann kann es weitergehen.
Kriegen wir hin. Ich glaube, wir müssen auch Kapitel 3 nicht großartig zusammenfassen. Sie sind wieder zurück. Zayden und Violet haben sich so noch so ein bisschen gezofft und überlegt, wie sie jetzt das ganze Spiel angehen. Sie wurden auch schon von zig Leuten gesehen. Komischerweise kam das nicht bei der Führungsriege an, aber gut. Und sie waren dann letztendlich bei ihrer Morgenaufstellung. Und dann hat der Herr Rudi schön vorgelesen auf seiner verstorbenen Liste, dass denn Zayden Ryerson verstorben wäre. Und dann kam der mit seinem Hoppla, ist jetzt aber unangenehm, wir sind noch da.
Schöne Zusammenfassung, kurz und knackig.
Ja, mehr war es ja auch nicht. War ja mehr Gelaber von unseren 2 Hauptdarstellern als alles andere.
Ja, ja gut, Triggerwarnung, du hast es ja eigentlich schon fast gesagt, es gibt die doppelte Aethys Trigger Power, Senior und Junior. Und ja, man wird noch mal so ein bisschen an den Tod erinnert. Das hat mich schon an 2, 3 Stellen noch mal ein kleines bisschen sentimental gemacht.
Genau.
Ja. Und Spoiler? Nö, geht. Iron Flame.
Aber selbst da habe ich nicht so viel, muss ich gestehen.
Nee. Mm-mm. Ich habe nur so ein mini bisschen, gerade jetzt nur beim Vorwort. Und das ist wirklich sehr, sehr minimal.
Ja. Okay, dann starten wir doch direkt damit. Es ist von Colonel Cowrey, Handbuch der Drachenkunde. Ich glaube, das wäre mein Lieblingsbuch, muss ich gestehen.
Das würdest du verschlingen, von vorne bis hinten auf jeden Fall.
Ja, ja. Auch mehr als einmal gelesen, vermutlich. Ja, und es ist eine sehr, sehr schöne Information, denn wir wissen ja quasi nichts über die jungen Drachen. Da die ihre Entwicklung mit Ingrim hüten. Mir hat das nichts mehr gesagt, was mit Ingrim bedeutet. Deswegen habe ich das einmal nachgeschlagen. Was heißt das denn auf Englisch?
Ferociously.
Okay, das hätte mir mehr gesagt.
Mhm.
Ja, aber auf jeden Fall mit Ingrim kann zum einen hier bedeuten, dass sie das natürlich sehr, sehr dolle hüten. Also, dass es ein Geheimnis ist, dass das für sie sehr, sehr wichtig ist. Es kann aber auch zum anderen heißen, mit Ingrin kann auch so was mit Wut bedeuten. Was ich spannend finde, da die Drachen ja so eine Grundaggressivität und eine Grundwut ja in sich haben. Mhm. Und finde ich, kann in beide Richtungen gehen. Also es ist zum einen ein sehr starkes Geheimnis, das sie unbedingt für sich behalten wollen, aber dass auch da irgendwie eine Art von Wut drin ist.
Mhm. Ferociously hätte ich jetzt tatsächlich eher so in diese erste Richtung interpretiert.
Ja.
Und er sagt quasi, dass über diesen traumlosen Schlaf nur 4 Fakten bekannt sind.
Genau. Der erste ist, es ist eine kritische Zeit des rapiden Wachstums. Das haben wir ja schon so ein bisschen aus den vorherigen Kapiteln mitbekommen. Das zweite ist, dass die Dauer von Rasse zu Rasse, also von Farbe zu Farbe, variiert. Vielleicht schläft ein blauer länger als ein grüner Drache. Und dann kommen noch 2 Punkte. Einer, der macht ja irgendwie Sinn. Der heißt ja nicht umsonst traumloser Schlaf. Also sie träumen nicht. Und dann kommt mein Liebling, sie erwachen hungrig.
Ja. Oh Mann.
Würden wir auch, wenn wir so lange schlafen würden, traumlos, wäre ich dann auch danach auch sehr hungrig.
Ja, obwohl bei mir noch der Durst zuerst käme, weil das geht mir morgens schon immer so. Wenn ich aufstehe, erster Weg geht erstmal zum Wasserglas. Und dann natürlich, wie du sagst, das zweite ist direkt der Hunger, der dann hinterher kommt. Ich find's auch ganz süß. Darf ich gerade kurz was zu diesen Fakten sagen, bevor ich's vergesse? Okay, zu dem ersten, wie du gesagt hast, dass man rapide wächst und sich entwickelt, ist vielleicht wichtig zu sagen, dass Endana halt während diesem traumlosen Schlaf mehrfach aufgewacht ist und dass das bei ihr zum Beispiel genau an der Stelle Probleme bereitet hat. Das war so, wie gesagt, der erste kleine Ironflame-Spoiler, dass bei ihr dieses Entwickeln leider immer wieder unterbrochen wurde. Und das hat nachher auch noch so ein bisschen Nachspiel. Dann zu dem Traumlos habe ich mich gefragt. Normalerweise sind ja diese Jungdrachen auch nicht gebunden. Die sollen sich ja nicht verbinden mit Reitern. Jetzt hat ja Endana diese mentale Verbindung zu Violet. Könnte es sein, dass die während des Schlafens dadurch dann doch so unterbewusst Sachen mitbekommen hat, dass das bei ihr halt deswegen auch noch mal zusätzlich gestört war und nicht traumlos in dem Sinne war? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das glaube ich eher nicht. Ich hätte jetzt eher gesagt, dadurch, dass sie aufgewacht ist und dann immer so viel Input bekommen hat, dass das vielleicht auch so ein bisschen dieses schnell Einschlafen und in den traumlosen Schlaf gelangen so ein bisschen immer verhindert hat. Wie wenn du einen aufregenden Tag hattest, bis du dann mal angekommen bist und schläfst, dauert ja auch.
Mm, okay. Und dann das Letzte, du hast es schon gesagt, mit dem Hungrig. Später im Buch wird sie auch von Tern immer The Hungry One genannt. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen da steht. Sagt er da auch die Hungrige, oder?
Ich glaube, ja.
Okay.
Ich weiß es nicht mehr, aber wenn wir da hinkommen, das wird ja nicht mehr so lange dauern. Und dann die armen Pulloverschweine. Obwohl, die mag lieber aber Ziegen, ne?
Ja, die hat, glaube ich, ein bisschen anderen Geschmack, oder?
Also sie schnabuliert auch Pulloverschweine, aber ich glaube, die Präferenz liegt bei Ziegen.
Ja. Und wir haben witzigerweise genau die Woche dazu eine Frage bekommen, wie wir uns dieses Wachstum vorstellen. Also wie das dann aussieht von außen. Und ich habe mir das wie in so einem Zeitraffer vorgestellt. Also, oder?
Ja.
So wie, als würdest du was beschleunigen. Einfach, dass das so. Okay, das war jetzt ein dummes Geräusch, aber.
Weißt, was du meinst?
Gut. So, sonst habe ich aber nichts zum Vorwort. Aber bevor wir jetzt anfangen, sollen wir gerade unsere Namen einmal kurz erklären.
Ja. Also, hier geht's ja los mit Captain Fitzgibbons. Captain Fitzgibbons ist Schriftgelehrte, kein Reiter, der sich dann immer in seinen blassgrämfarbenen Uniform von A nach B bewegt. Der gute Fitzgibbons hat keinen Vornamen. Er heißt nur Captain Fitzgibbons. Deswegen haben wir ihm den schönen Vornamen Rudi gegeben. Als nächstes kommt dann Commandant Pancheck. Pancheck hat einen Vornamen, den ich mir aber nicht merken kann. Was? Es ist nicht Leroy, es ist Leron, oder?
Leron, genau, richtig. Ja. Siehst du hast es dir doch gemerkt. Suppi.
Ja, aber ich habe ihn in Christian umgetauft, warum auch immer. Und zu guter Letzt haben wir den guten Colonel Atus. Colonel Atus hat einen Namen, der mit G anfängt. Der kommt auch irgendwann. Er wurde
Buch 3, aber der ist, ja.
Ja, also der geht noch mal schneller, als er da war. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, wenn er einen Namen mit G hat, behalten wir das G. Wir haben ihn Günther getauft. Also wir hätten Rudi Fitzgibbons, der Schriftgelehrte, Christian Pancheck oder auch genannt Pilo Pancheck, der Reiter, der aber irgendwie Also was der für eine Aufgabe hat, ist uns alles noch nicht so klar. Und dann haben wir noch Günther Aethes, also der Vater von Dane, der das größte Arsch von allen ist. Auch Reiter, aber wir wissen auch über ihn nicht viel.
Ja. Hast du übrigens gelesen, dass in den Kommentaren ein Name für Fitzgibbons vorgeschlagen wurde, der extra zu meiner Alliterationsliebe gepasst hätte?
Ja, habe ich gelesen. Fritz?
Nee, Frederick. Ah. Der Frederick Fitzgibbons.
Obwohl ich Fritz Fitzgibbons auch sehr lustig finde gerade.
Nee, das wäre ein zu großer Zungenbrecher. Ich kriege ja schon Frederick Fitzgibbons kaum über die Lippen. Also ich fand den Vorschlag super wegen meiner Alliterationsliebe. Ich habe es versucht. Ich kriege es nicht fehlerfrei über die Lippen. Wir bleiben bei Rudi.
Der gute Rudolf. Aber
der Einsatz war da. Und meine Sprichwörter waren wohl wirklich beide falsch.
Ja. Und ich habe es gemerkt. Kriege ich dafür ein Fleißsternchen?
Du hast es gemerkt. Aber glaub mir, ich werde auch weiterhin sagen, der hat was auf dem Ei. Ich finde das einfach schön.
Das macht aber gar keinen Sinn. Aber okay. Lass uns mit dem Kapitel starten. Also, wir sind ja gerade in unserer Morgenaufstellung und Zayden hat jetzt mal kurz die Hand gehoben, hat gesagt, hallo, wir sind doch da, wir sind nicht tot. Und jetzt gehen sie in Richtung des Podiums. Oben ist ja die komplette Führungsriege. Der arme Fitzgibbons ist davon so verwirrt, so fertig, dass der seine komplette Gesichtsfarbe verliert und irgendwas mit dieser Gefallenenliste machen möchte und das nicht hinbekommt und der sie deswegen fallen lässt. Also der ist schon so leicht tatterig, oder?
Ja, der ist, also Fitzi ist ein bisschen irritiert. Der hat wahrscheinlich auch nicht umsonst die zwei Helfer da dabei. Jacinia ist ja eine davon.
Ja.
Und dann ist ja irgendwie scheinbar noch ein zweiter schriftgelehrter Kadett da, der ihm hilft. Also ich weiß nicht, wir wissen ja auch nicht, wie alt er ist. Keine Ahnung, aber so richtig was im Griff hat er hier auf jeden Fall nicht.
Nee, da kann man froh sein, dass er die beiden dabei hat. Weil Jacinia hebt ihm ja nachher auch das Ganze wieder auf.
Ja, oh Gottes Willen, stell dir mal vor, der hätte sich gebückt und wäre nach vorne übergefallen.
Ja, ich stell mir den halt wirklich alt vor.
Ja, und das hat jetzt so Bilder in meinem Kopf erzeugt. Weißt du, wie der sich da nach der Schriftrolle vorbeugt und dann so nach vorne ins Fallen kommt? Nee, um Gottes Willen, Gott sei Dank hat Jacinia sich da direkt gebückt. Aber wechseln die eigentlich jeden Morgen? Weil die lesen ja jeden Morgen diese Verstorbenenliste vor. Und meinst du, der hat dann jeden Tag zwei neue Helfer dabei? Weil ich glaube, Jacinia wurde bisher nicht als Helferin erwähnt, oder?
Es wurden aber nie Helfer erwähnt.
Aber ich glaube, wenn es Jacinia gewesen wäre schon mal, hätte Violet das erwähnt, oder?
Wahrscheinlich, ja. Aber vielleicht sind die auch schon durch mit ihrer Zeremonie. Und Jacinia ist jetzt schon im zweiten Jahr und darf deswegen mit. Das kann ja auch sein.
Du meinst, dass die Helfer nicht aus dem ersten Jahr normalerweise kommen?
Vermute ich fast, ja.
Aber wie schlimm für sie denn hier? Ich denke, Jacinia hat die Liste ja vorher gekannt, weil es klingt ja auch so, als würden diese Helfer die schreiben. Weil Fitzgibbons hat ja dann auch gesagt, ey, warum habt ihr die denn dann als tot gemeldet? Bla bla bla. Wie schlimm muss das denn gewesen sein, den Namen zu lesen und dann zu schreiben?
Ja, vor allem, wenn du nicht weißt, was passiert ist auch. Sie konnte das ja gar nicht zuordnen. Sie kriegt nur gesagt, da steht jetzt Violet Sorengale und mehr halt auch nicht.
Ja, ich glaube übrigens auch, dass die Schriftgelehrten keine geile Feier hatten. Also die Infanterie, die müssen ja gut feiern. Bei den Heilern, ja, irgendwie gehen die schon wieder so ein bisschen unter. Aber bei den Schriftgelehrten, also Louis schmeißt keine Party, sag ich dir.
Boah, sagt ihr, der hat sein Röckchen angezogen? Die kurze, cremefarbene.
Die kurze Robe.
Die kurze, cremefarbene Robe.
Die Partyrobe.
Ja. Und dann ging die Luzi ab, kann ich hier sagen.
Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Jetzt stell ich mir Louis in so einer kurzen Fashion-Robe vor. Weißt du, wo er noch so zwischendrin so seine Oberschenkel flashen kann. So.
Ja, da ist ein Schlitz drin und Glitzer dran. Ich sag's dir. What's up?
Mensch, Louis, der wilde Partystiefel.
Ja, genau.
Meinst du, da darf man auch lächeln oder nur stoisch tanzen?
Ja, ja. Ohne Gesicht quasi.
Du meinst, der Körper spricht für sich?
Selbstverständlich.
Wie Ausdruckstanz?
Ja. Ja, Ausdruckstanz, finde ich, ist jetzt eine super Überleitung zu einer anderen Person, nämlich Colonel Aethes. Der steht jetzt auf, inklusive Mama Sorengale, die ist ja auch da. Ja, und Colonel Aethes ist auch nicht so ganz erfreut darüber, die 6 jetzt zu sehen. Nee, stopp, die 8.
8.
Die Mutter von Violet ist so kurzfristig stolz, also sie zuckt mit so einem Mundwinkel, ein Herzschlag, nach oben. Das reicht aber Violet schon, um zu wissen, ja, so ganz kurz war sie auf meiner Seite. Und sie weiß auch, okay, ich glaube, die ist auch erleichtert, dass ich noch lebe. Natürlich ist sie erleichtert.
Ja, und hier kann sogar Violet mal ihre Emotionen lesen. Welch Highlight, oder? Dafür, dass sie im ganzen Buch 1 so komplett ihre Mutter nur als kalt und ausdruckslos beschrieben hat, ist das hier doch förmlich eine Gefühlsregung des Jahrtausends von Lilith.
Das stimmt, aber du sagst es schon, sie wirkt jetzt nicht kühl, sondern sie lässt eine kühle Luft, anscheinend jetzt mal eine Brise durch diesen ganzen oder über dieses ganze Podium sausen.
Ja.
Denn Violet sagt, okay, also die ist schon echt angefressen, weil die will jetzt auch wissen, warum wurden sie für die Gefallenenliste gemeldet. Also Rudy ist einfach nur chronisch verwirrt. General Sorengale, die ist nicht verwirrt, die ist einfach nur sauer. Ja, und es ist noch kein Sturm am Himmel, aber es ist schon von der Temperatur her gut runtergegangen. Also die hat ihre Siegelkraft gerade so ein bisschen spielen lassen.
Ich kann mir das auch perfekt vorstellen nach diesem Wochenende. Ja. Das ist so wie dieser Wind, der aufkommt, glaube ich, vor einem Gewitter. Ich fühle es förmlich auf meiner Haut. Und guck
angenehm.
Mal, einmal, ich wollte sagen, einmal hätte ich gern diese Siegelkraft gehabt.
Ja.
Wer hätte es gedacht? Ich hätte gerne einmal die Siegelkraft von Lilith Sorengale gehabt. Aber ich find's witzig, dass auch die, obwohl die ja schon so krass viele Jahre Erfahrung mit ihrer Siegelkraft hat, scheinbar in so hitzigen Momenten, die auch nicht im Griff hat. Ich meine, Zayden hat seine nicht im Griff in speziellen Momenten. Violet hat ihre ja noch seltener im Griff.
Nie.
Ja gut, nie. Jetzt hast du es gesagt. Und Lilith, der habe ich aber irgendwie zugetraut, dass die da mehr Kontrolle drüber hat. Aber vielleicht gerade, wenn es um ihre Kinder geht. Ja,
ja, das wollte ich gerade sagen. Also
schon,
hier geht's um ihre Tochter. Das ist eine andere Hausnummer. Und dass sie dann mal kurz was spritzeln lässt, ist, glaube ich, nicht verwunderlich. Ja. Aces versucht sich dann irgendwie zu rechtfertigen. Und er ist richtig laut und wütend schon. Also so wie heißt das, getroffene Hunde bellen? Und
ja,
er ist
genau
getroffen. Also der bellt richtig laut. Und er sagt dann, ja gut, sie waren 6 Tage verschwunden. Natürlich haben wir sie als tot gemeldet, aber offensichtlich, und das finde ich richtig dreist, hätten wir sie wegen Desertion und Pflichtvernachlässigung melden sollen. Huh, mein Guter! Hm. Zayden reagiert ja dann darauf direkt und klettert so ein paar Stufen nach oben. Und ich glaube, der ist ein gutes Stück größer als Günther.
Ja, es hört sich so an. Also nachher steht ja, dass Günther ein bisschen größer ist wie Lilith.
Aber Lilith ist kein Riese.
Nee, ich glaube, Lilith könnte, gut, Violet ist ja halt klein, ich könnte mir Lilith vorstellen, so ein paar Meter 70.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Und dann hätte ich mal gesagt, Günther ist vielleicht so Richtung 1,80. Ja, genau, 1,85. Also, und dann Zayden noch mal eine Stufe drüber, würde ich auch sagen. Und Aethys hat ja auch tatsächlich Angst vor Zayden.
Hätte ich
das
auch.
Ist, ja, ja, ich auch. Aber so dreist, wie Günther sonst ist, ist es trotzdem überraschend, dass er hier erstmal seine Reaktion nicht im Griff hat und dass die so sichtbar ist. Weißt du, wie ich meine? Weil ich hätte erwartet, dass der das versucht zu überspielen oder hier einfach quasi versucht, so den Schwanzwettbewerb zu gewinnen. Keine Ahnung, wie ich es anders sagen soll. Und da war ich überrascht, dass der so offensichtlich Angst hat.
Ja, ich wundere mich auch hier, dass er so in die Defensive geht. Zayden sagt dann ja, sie haben uns in ein Gefecht geschickt und sie wollen uns als fahnenflüchtig melden. Also Zayden ist ja schon, der schreit ja nicht, also der ist ja präsent durch sein ganzes Auftreten, durch seine tiefe Stimme. Aber Aethys sagt ja nur, ich habe keine Ahnung. Und das finde ich krass, dass er so in die Defensive geht, obwohl er weiß, dass er gerade richtig am Arsch ist. Denn Günther ist ja davon ausgegangen, ja, die kommen da nicht lebend raus, die sterben da alle. Ich bin meine nervigen Leute los. Ja gut, Violet habe ich jetzt mitgeopfert, das ist aber mir egal. Aber dass die jetzt ja zurückkommen, ist für ihn ja ein Riesenproblem. Und Zayden versucht das jetzt Ganze zu erklären, was denn passiert ist. Zayden lügt hier schon. Also anders als Violet nachher. Violet versucht ja die Wahrheit so zu verpacken, dass es nicht auffällt. Aber Zayden lügt hier eindeutig, denn er sagt, dass sie dass sie nach Aethmon fliegen sollten, außerhalb des Schutzzaubers, das ist ja alles noch richtig. Und dort das Hauptquartier zu errichten, stimmt auch noch. Wir haben unsere Schamsee direkt hinter dem Schutzzauber ausruhen lassen. Check, ist auch noch richtig. Und dann kommt die Lüge, da wurden wir von Greifen überfallen.
Mhm.
Und dass die dann quasi Day und Fuel getötet haben. Das ist eine krasse Lüge.
obwohl das schon wieder keine Lüge ist, weil dann sagt er danach,
das stimmt.
It was a surprise attack and they caught. Das heißt, hier könnte man zumindest noch argumentieren, dass er nicht mehr direkt gesagt hat, das waren die Greifenreiter und der Rest passt ja, die Attacke der Wennen war ja überraschend. Also ich glaube, es ist wirklich so, der eine Satz ist die krasse Lüge und da bin ich auch voll bei dir. Dann würde ich nämlich auch ganz kurz sagen, was ich da für Gedanken dazu hatte und vorgreifen. Er sagt ja nachher zu Violet, sag keine Lüge, sondern umschreib die Wahrheit.
Selektive Wahrheit, genau.
Richtig. Und ich habe mich gefragt, warum er ihr diesen Tipp gibt. Es könnte ganz simpel sein, dass er einfach der Meinung ist, dass sie es in ihrem Gesicht nicht verbergen kann, weil sie halt keine gute Lügnerin ist. Und mein zweiter Gedanke, der aber dann hier nicht passt, war, dass dort vielleicht schon wie später bei Varys eine Person dabei ist, die Lügen oder die Wahrheit erspüren kann. So als Siegelkraft gibt es ja. Aber ja, das würde halt nicht zu ihm passen, weil dieser eine Satz von ihm hätte ja auffallen müssen dann.
Aber guck mal, du kannst ja auch prinzipiell einen Lügendetektor verarschen, weil der misst ja, ob dein Puls hochgeht oder so. Und ich glaube, dass Zayden das so im Griff hat und dass der dann einfach das auch so rüberbringt und sich dabei so abschirmt, dass das jemand nicht könnte.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat es auch mit den Schilden noch mal zu tun, so ein bisschen, dass du auch diese Siegelkraft abschirmen kannst. Aber das war auf jeden Fall mein Gedankengang, dass er das deswegen zu Violet sagt, weil er wusste ja auch, was Danes Siegelkraft ist. Und vielleicht ist dort irgendeiner als Handlanger gerade in der Umgebung, von dem er das weiß. Könntest du dir sowas vorstellen?
Klar.
Ja. Und dann zu Günther.
Obwohl, die haben ja nicht mit denen gerechnet. Vielleicht wäre jemand da gewesen, wenn sie gewusst hätten, dass die jetzt auftauchen. Da davon aber keiner wusste, könnte ich mir auch vorstellen, dass keiner da ist, der das überprüfen kann.
Ja, mich hat halt einfach nur dieser eine Satz von ihm irritiert. Also deswegen, es kann ja auch wirklich ganz harmlos sein, weil sie so eine schlechte Lügnerin ist. Aber ich wollte es zumindest mal eingeworfen haben, dass es ja Menschen gibt, die dort diese Siegelkraft haben. Und ja.
Genau.
Und zu Günther, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich war auch überrascht, dass Günther sich hier überhaupt noch traut, den Mund aufzumachen. Weil er hat ja schon von Anfang dieser Diskussion an gewusst, dass er gar keine Möglichkeit hat, die Wahrheit zu sagen, ohne dass er sich selbst in eine krasse Schusslinie bringt. Klar, ja. Lilith und wahrscheinlich auch Penchek, die wissen natürlich, dass es Wennen gibt. Aber das trägt sich ja vor der ganzen Formation aus. Und dass er da überhaupt auch nur einen kleinen Widerstand leistet, da dachte ich mir, was war denn dein Ziel? Wo wolltest du denn jetzt überhaupt deine Seite einbringen können hier? Ja, was hätte er denn als seine Wahrheit überhaupt noch sagen können? Jede Zusatzinfo hätte er ja irgendwo dann herbekommen müssen. Ja, er weiß ja eh schon mehr, als ich dachte. Klar hat er dieses Ganze mit Resson und F-Bein ja geplant. Das haben wir ja schon in Fourth Wing besprochen. Aber so wie das Ganze sich hier von seiner Seite aus anhört, auch später, wenn er noch diese paar Sachen zu Violet und Zayden dazu zischt, habe ich mir gedacht, das klingt so, als hätte der entweder Spione dort gehabt, die so ein bisschen den Kampf verfolgt haben, oder der eine Wennen, es war ja zwischendrin, ging ja mal einer verloren, der hat ihm irgendwie Bericht erstattet.
Aber dann hätte er wissen müssen, dass sie leben. Und ich glaube, auch er war ein bisschen überrascht, dass die auf einmal aufgetaucht sind. Weil sonst hätte er hier irgendwie mehr getan, als dass er jetzt so laut rumbellt. Weißt du, was ich meine?
Es ist halt so irritierend, weil er hat mehr Infos, als er haben dürfte, wenn er gar nichts von dem Kampf wüsste. Aber wie du sagst, dann irgendwie gegen Ende raus fehlen ihm dann Infos. Es ist irritierend, oder?
Ja. Zayden klärt jetzt auf jeden Fall auf, dass Liam und Soleil verstorben sind und dass beinahe auch Violet draufgegangen wäre. Kurzfristig ist dann auch die General Sorin Gale, also das hat die schon getroffen. Kurzfristig war sie dann Mama, nicht Oberbefehlshaberin, sondern wirklich, da kam kurz Angst hoch. Und Colonel Athos klagt ihn immer noch an, dass er lügt. Tern kriegt das Ganze ja durch Violet mit und meldet sich da mal kurz. Ich bin gleich hinter dem Bergkamm. Also, wenn du mich brauchst, bin ich quasi da. Und ich finde Garrick so süß, dass der ein Auge auf Violet hat. Also muss ich vorstellen, die ganze Athbin-Crew steht unten und Zayden ist ja die Treppen hochgegangen und Garrick steht quasi neben Violet und sagt ihr dann mal, vergiss es, atmen bitte nicht. Sonst wirst du ohnmächtig. Das finde ich süß, dass der so einen Blick auf sie hat.
Ja.
Denn jetzt muss sie auch ran. Also, Zayden sagt dann ja, warum soll ich lügen, aber ist okay. dann sollen wir doch bitte mal die Tochter der Generalin befragen. Und jetzt kommt, beziehungsweise vorher hätte gern Günther noch, dass die getrennt werden und einzeln befragt werden. Deswegen glaube ich nicht, dass jemand da ist, der das kontrollieren kann. Gott sei Dank sagt aber General Zorin Gale, nö, das machen wir nicht. Und ach, jetzt kommt, ja. Und jetzt kommt Kadettin Zorin Gale.
Ja, erstens war das der cleverste Schachzug, den die machen konnten, weil alle anderen, die dabei waren, als das passiert ist, sind ja halt Rebellionskinder.
Genau.
Das heißt, Violet ist ja hier die Einzige, die eine andere, wie nenne ich es denn jetzt? Ein anderes Verhältnis hat, sowohl zur Führungsriege als auch zu Nevar.
Genau.
Wenn die jetzt einen nach dem anderen von den Rebellionskindern da hochgeschickt hätten, Imogen, Garrick, wäre ja immer das Argument gewesen, die halten zusammen.
Ja.
Oder die sind sowieso Verräter. Und das heißt, es blieb ihnen ja nur Violet und dass das dann halt auch noch die Tochter der Generalin ist. Ja, das hat sich halt super gemacht. Und dass Günther hier wirklich so dumm ist und dieses Verhören in den Raum werfen tut. Oh Gott, da habe ich gedacht, sag mal, Günther, lies den Raum. Fass die Schwingungen auf, die hier schon von Lilith dir gegeben werden. Weil dieses Wort Verhören, wenn wir jetzt mal in Iron Flame ein bisschen weiterdenken, wahrscheinlich wusste auch Lilith direkt, was er damit meint. Der hat da nichts Gutes damit gemeint. Der hätte sich auch nicht in den Raum gesetzt und hätte gemacht, so, Zayden, jetzt erzähl uns doch mal nochmal genau, was passiert ist. Und im Raum nebendran, och, Violet, jetzt deine Version. Und dann hätten wir abgeglichen. Passen die Storys? Nee, die hat ja auch gewusst, was Verhören in Nevar heißt. Und dass er wirklich auf die Idee kam, das lässt sie ihrer Tochter gegenüber zu. Boah, da kam kurz ein bisschen Dämlichkeit hoch, oder?
Die hält aber an. Die geht nicht nochmal weg, muss ich gestehen. Violet ja. Macht das jetzt aber ganz gut. Also sie wird von Zayden dran erinnert, selektive Wahrheiten und erzähl keine Lügen. Ich glaube einfach, dass Violet jemand ist, der sich in Lügen verstrickt. Nicht so wie Zayden, der kann das relativ gut machen. Ich glaube, dass sie da eher Team Sheldon Cooper ist, der da so tief in die Lüge einsteigt, also Violet, dass sie nicht mehr weiß, wo sie jetzt abgebogen ist und wie sie da nochmal rauskommt. Und dann auch komisch wirkt und gar nicht mehr sie selbst. Aber sie sagt dann ja, okay, wir sind nach Aspen geflogen, wie befohlen. Wir sind an diesem See gelandet, die Drachen haben was getrunken und dann kamen zwei Greife mit ihren Reitern, das stimmt ja auch. Und dann ging alles verflucht schnell. Das ist jetzt richtig, sie überspringt jetzt halt relativ viel. Also sie ist dann quasi schon inmitten in dem Kampf, aber sie hat ja, aber man meint immer noch, es sind die Greife. So, und dann heißt es halt nur, okay, Soleils Drache wurde getötet und Day ausgeweidet. Stimmt, ist richtig. Und sie hatten außerhalb des Schusszaubers keine Chance. Stimmt auch. Und was ich süß finde, dabei hält sie die ganze Zeit in ihrer Tasche in Darnas geschnitzt, also die geschnitzte Figur, die aussieht wie in Darna, von Liam in der Hand. Ich glaube, das unterstützt schon sehr.
Ich kann das aber verstehen. Ich bin genauso jemand. Also wenn ich irgendwie in eine Situation komme, in der ich nervös bin, sei das früher in der Schule eine mündliche Präsentation gewesen, oder im Studium nachher irgendwas. Also ich brauche auch immer irgendwas, an dem ich mich festhalten kann. Und zwar fast wortwörtlich. Also ich habe ganz oft dann Armbänder an, die ich dann in den Fingern halte. Oder ich habe einen Ring am Finger, den ich dann drehe. Also ich gehöre auch zu diesen Menschen, die irgendeinen Gegenstand zur Bestärkung brauchen. Kann man das so sagen? Also ich find das süß, dass es hier was Persönliches ist. Und ich kann mich super gut da reinfühlen. Muss ich jetzt echt sagen. Darf ich noch gerade was auf der Seite sagen, bevor wir weitergehen? Weil ich immer Angst habe, dass ich es sonst nachher vergesse. Mein Gehirn ist zwar um 5 Grad abgekühlt, aber nicht wieder auf Normaltemperatur. Und zwar fand ich es erstmal süß, dass ihre Mutter hier so richtig Mami-mäßig mit verschränkten Armen und dann diesem Blick, so guter Sprech, so und jetzt wird hier kein Scheiß erzählt, da steht. Ich mag es, wenn wir so kleine Einblicke erhalten in Lilith, in ihrer Mutterrolle und nicht als Generalin. Hätte ich gern ein bisschen mehr davon. So, und dann aber das, was ich eher... Ja.
Das ist ein Blick, den die, glaube ich, die drei Geschwister sehr, sehr oft zu Gesicht bekommen haben.
Ja, ich glaube halt auch einfach, dass Mira und Violet so ihre Schandtaten nicht gut verbergen konnten. Ich rechne da Brennan noch als den cleversten in der Sache ein. Ich glaube, dass der so richtig so bei Mama schleimen konnte. Weißt du, wie ich meine? So Lächeln aufsetzen und nee, ist nichts passiert. Ja, aber Aethys hat hier auf der Seite mal nochmal schön übrigens die Greifenreiter runtergemacht. Er hat nämlich noch gesagt, es muss quasi eine Lüge sein, weil es kann niemals möglich sein, dass zwei Drachen bei einem Drift von Greifenreitern niedergemacht wurden. Und ich habe doch 100 Mal ungefähr gestruggelt, wie viel in so einem Drift drin sind. Oh, und ich habe jetzt endlich rausgefunden, wo mein Problem die ganze Zeit lag. Weil das Wort Drift ist weit gefasst. Das sind maximal 7. Es dürfen aber auch weniger sein. Und ich habe immer überlegt, warum sind das jetzt manchmal 5, manchmal 7? Das muss doch irgendwo festgelegt sein. Nee, es sind tatsächlich maximal 7. Und dann kann es ein Full Drift genannt werden. Aber alles, was drunter liegt, ist auch ein Drift.
Okay, von mir aus.
Wie doof, oder? Ich hätte da gern eine genaue Anzahl, ja.
Was ist, wenn sie 8 sind?
Nee, dann ist es kein Drift mehr.
Das ist dann der Driftus nee. Maximus oder so.
Richtig. Oh Gott. Gott sei Dank sind wir nicht beim Militär. Uns würde gar keiner ernst nehmen mit den Bezeichnungen. Stell dir das mal vor, du würdest das sagen. So, wir zwei sind jetzt schon Drift. Zu 7 sind wir ein Full Drift. Und dann wirst du kommen. Wer macht mit? Dann sind wir ein Driftus Maximus. Nee. Oh
Gott. Da wären viele dabei, glaub's mir. Hast du noch was?
Moment, warte. Kurze Konzentration. Nein, auf der Seite nicht mehr. Nein.
Okay, sehr schön. Sie erzählt jetzt, also Viola erzählt jetzt noch davon, dass sie Liam im Arm hielt, während er starb und dass das alles nicht mehr lange gedauert hat, als Day dann endlich tot war. Sie muss dann wirklich so ihre Gefühle und ihre Erinnerungen wieder in ihre altbekannte Kiste stecken, damit sie nicht nochmal anfängt zu weinen. Sie hat ja eben schon Tränen in den Augen gehabt, die sie dann weggeblinzelt hat. Sie sagen dann auch, wir haben Hilfe in Aethbyn gesucht, aber der komplette Außenposten war geräumt und es gab nur eine Notiz. Und Zayden war halt so schlau und hat diese Notiz, also dieses Sendschreiben, mitgebracht. Und dann sagt er selbst, ja gut, wir waren nicht sicher, was die Zerstörung eines fremden Dorfes mit den Wargames zu tun haben soll. Aber gut, Kadettin Sorengale, die wurde ja mit einem in Gift getränkten Dolch angegriffen und sie lag im Sterben. Und ja gut, jetzt müssen wir retten, was zu retten ist. Und deswegen haben sie dann Leute gesucht oder Tage gebraucht, um jemanden zu finden, der sie heilen kann. Auch nicht gelogen. Ich finde es ein bisschen krass, dass keiner fragt, wer sie geheilt hat. Aber okay.
Ja.
Das hätte ja mal eine Frage sein können, die bleibt. Und dann sagen sie auch, in der Sekunde, als das Leben außer Gefahr war, sind sie wieder zurückgeflogen und wir kamen vor etwa einer halben Stunde an. Und Aemjir kann das ja bestätigen. Das stimmt ja, die ganzen Drachen können das bestätigen.
Ja. Bis hierhin habe ich schon so 2, 3 Fragen an dich. In der Hoffnung, dass du von uns beiden der Schlauere jetzt gerade bist.
Im Leben nicht, aber probier.
Erste Frage. Nachdem Violet ja sagt, dass sie mit diesem in Gift getränkten Dolch verletzt wurde, das ist ja der Moment, wo ihre Mutter so ein bisschen den Blick abwendet. Also bei mir ist es so, dass sie wirklich so komplett so wegzuckt vom Blick her. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Deutschen geschrieben
ja,
ist.
Ja, genau so.
Und da habe ich mich gefragt, was genau sie an der Situation hier so, jetzt wollte ich gerade sagen, auch getriggert hat.
Die weiß in dem Moment, dass das Veneni waren.
Richtig. Das war nämlich auch das, was ich geglaubt habe, immer noch glaube, weil Lilith weiß ja, dass es Venen gibt. Und sie hat ja, glaube ich, hier die ganze Zeit schon was vermutet. So hat es für mich geklungen. So als hätte die schon ihre Vermutung gehabt, was Aethys wirklich gemacht hat. Und sie konnte es ja nur nicht öffentlich aussprechen auch. Aber okay, dann sind wir auf einer Wellenlänge hier. Du glaubst auch, dass sie spätestens da wusste, das waren keine Greifenreiter. Genau. Ja. Glaubst du, das liegt daran, dass die Greifen nicht mit Giften arbeiten oder einfach, dass das eine bekannte Masche von den Venen ist, die ihr was sagt?
Bekannte Masche, ja, bekannte Masche.
Und dann diese ganze Erklärung jetzt hier von Violet und von Zayden mit dieser Stadt, die sie sollten bewachen, beobachten. Also ich find's verwirrend, weil ich weiß nicht, wie man diese Story jetzt überhaupt glauben kann als militärische Person, weil das macht ja keinen Sinn. Sie haben geschrieben, sie haben versucht, Hilfe nach diesem Greifenreiterangriff in Elfbein zu finden. Soweit, so gut. Der Außenposten war geräumt. Alles klar. Dann diese Notiz, dass sie dort sich entscheiden sollen zwischen Eltuval und über diese nahegelegene Stadt zu wachen. Im Englischen steht Watch Over. Ne?
Genau.
Und dann sagt ja Zayden, ich bin mir nicht sicher, was die Zerstörung einer Stadt mit den Wargames zu tun hatte. Ja, aber da steckt ja schon drin, wer hätte denn die Stadt angegriffen? Das ist ja jetzt hier die Frage. Die Greifenreiter hätten nicht ihre eigene Stadt angegriffen. Und er sagt ja sogar, es war eine Stadt, die nicht zu einer Wahr gehört hat. Er sagt im Englischen Foreign Village. So, das heißt, wie soll das denn hier überhaupt gerade Sinn machen, was die da zwei erklären? Heißt das, andere Drachenreiter hätten die Stadt angegriffen und sie hätten zuschauen sollen? Oder greifen die Greifenreiter seit neuestem ihre eigene Stadt an und sie sollen dabei zuschauen?
Ich glaube, dass er mit diesem Satz die Vermutung von General Zorin Gale nochmal unterstrichen hat.
Ja, aber zumindest so Leute wie Penchek oder ein paar intelligente Kadetten hätten doch, und die hören ja alle zu, hätten doch hier...
Bin ich mir nicht so sicher, wie viel die immer mitbekommen. Klar, im Vorhinein hat Zayden mal so gesprochen, dass es jeder hört. Ich glaube, dass jetzt aber wieder mehr nur innerhalb des Podiums gesprochen wird. Und das ganze Podium weiß, was abgeht.
Außer Jacinia und der andere Helfer.
Jo, aber die checken ja eh nichts, glaube ich, aktuell. Und Jacinia versteht's ja eh nicht, weil die nicht gebärden.
Und glaubst du, Fitzgibbons weiß, was abgeht?
Ja.
Also du meinst, er ist zwar irritiert von der Verstorbenenliste, aber sonst ist er schon im Bilde?
Im Bilde, was außerhalb der Schutzzauber passiert, ja.
Okay, gut, dann zumindest kann ich dann nachvollziehen, warum der Satz hier gefallen ist, aber verstehst du, wo mein Gedankengang gerade herkam? Dass ich mir dachte, aber die Erklärung macht ja in sich gerade nicht wirklich Sinn. Außer ich spiele halt auf die Wennen an.
Ja, ich glaube schon, dass das der Plan war.
Na gut, okay.
Günther fragt jetzt noch nach den Leichen. Darauf kann aber Violet keine Antwort geben. Sie war ja wirklich im Delirium wegen des Gifts. Das ist ja keine Lüge. Und Zayden erklärt dann, dass sie die Leichen der beiden Reiter und Drachen verbrannt haben in der Nähe des Sees. Also es hat die eine Hälfte gemacht und die andere Hälfte hat Hilfe gesucht. Und dass, wenn sie Beweise brauchen, dann finden sie das natürlich hunderte Meter vom See entfernt. Mhm. Und an den frischen Narben unserer Drachen. Und das ist ja so der Punkt, wo dann General Zorin Gale sagt, so, und jetzt reicht's, das ist jetzt hier beendet. Das ist schließlich die Handschrift von Günther. Und warum zur Hölle fragt sie ihn dann auch, warum er diesen Außenposten hat räumen lassen. Das ist ein Außenposten mit strategisch unschätzbarem Wert. Und er verstrickt sich da jetzt in Erklärung, es war ja nur für ein paar Tage, die Spiele unterlägen in diesem Jahr meinem Ermessen. Und dann sagt sie so geil, ich feier's so sehr. Und ihrem freien Ermessen mangelt es eindeutig an gesundem Menschenverstand. Oh, danke, Lilith, danke.
Ich liebe es, dass sie hier Günther wie einen Schuljungen stramm stehen lässt.
Ja.
Es ist auch einfach so peinlich, weil ich glaube, dass die schon eine sehr durchdringende Stimme hier hat.
Oh,
und
ja.
Das haben 100 pro auch ein paar in den ersten Reihen mitbekommen. Ich hab's gefeiert, wirklich.
Das ist so eine krasse Erniedrigung von Colonel Atis.
Mhm.
Und dass die das vor allen Leuten macht, finde ich krass. Also sie sagt dann ja auch, nachher treffen wir uns noch in meinem Büro. Huh, das Gespräch hätte ich auch sehr, sehr gerne mitbekommen.
Ja, vor allem, weil wir ja wissen, wie es ausgeht für ihn.
Ja, erstens das. Und zweitens weiß ja jetzt auch Mutter Zorin Gale, was da abging. Das heißt, es wäre schon spannend, das mal genau zu lesen, was da angesprochen wurde. Ob sie die ganze Wahrheit jetzt erfahren hat.
Ja, ich habe das Gefühl, also es ist reine Vermutung, wir wissen es ja nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Lilith nicht so ihre ganzen Karten ausgepackt hat.
Nee,
weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Ich glaube, die hat das Gespräch trotzdem noch so ein bisschen gedeckelt und hat eigentlich mehr wirklich sich auf das bezogen, was hier jeder wissen darf.
Ja, aber Colonel Atis weiß ja auch, dass sie weiß, dass alle wissen, was hinter den Schutzzaubern passiert. Oh Gott. Weißt du, was ich meine? Also, dementsprechend, um den heißen Brei reden, ist da nicht viel.
Ja, ich aber musste gerade lachen. Es gab doch mal diese Harry Potter-Verarsche, Fresh Dumbledore.
Ja.
Und da gab es doch mal dieses Lied. Es ist nicht so, wie du denkst, wenn du denkst.
Highlight.
Daran musste ich gerade denken. Ja, sie kam mir auch hier so vor wie so eine Anstandsdame, wie die Frau Rottenmeier. Kannst du dich noch an die erinnern?
Selbstverständlich.
Ja, so stelle ich mir diesen Gesichtsausdruck von Lilith hier gerade vor. Es ist so cool, aber als Mutter und Generalin kann ich es hier auch verstehen, dass die den jetzt richtig bloßstellt, weil zu wissen innerlich, dass deine Tochter wegen diesem Arschloch fast gestorben wäre, da kann er eigentlich froh sein, dass sie nicht instant auf der Bühne ausgeholt hat und den durch den Holzboden gestampft hat. Gut, dann hätte sie wiederum erklären müssen, warum sie so heftig reagiert. Da hat sie sich noch ganz gut im Griff gehabt, aber verständlich wäre die Reaktion schon gewesen.
Ja, ja. Aber jetzt wird's halt einfach für Aethys noch peinlicher. Also es ist jetzt so, dass General Zorin Gale jetzt mehr oder weniger so ein bisschen geht und lässt Colonel Aethys stehen.
Stehen, ja.
Genau. Es wird jetzt auch wieder ein bisschen wärmer. Und Colonel dreht sich jetzt so zu Zayden und Violet rum und sagt dann so doof, damit kommt ihr nicht durch. Wir beide wissen, dass nicht Greife euch von der Mission gebracht hat, haben. Und dann sagt Zayden ja vollkommen richtig, aber was willst du denn tun? Also, wenn du was sagen möchtest, dann wissen wir beide, dass du dich verrätst. Und sie haben gespielt, sie haben verloren. Sie können nicht verraten, was sie für die Wahrheit halten, ohne es zu verraten. Und er hat einfach vollkommen recht. Und das finde ich echt gut gespielt von Zayden, muss ich sagen. Und dass der dann so ein grausames Lächeln um die Lippen rum hat, ey, das kann ich mir so richtig schön vorstellen.
Ja, es ist auch einfach so dieser vernichtende Moment für Aethys. Der geht mir auch echt gut ab. Da ist so mein gereiztes Ich, ist da so ein kleines bisschen besänftigt worden. Durch diese Bloßstellung hier. Da kommt vielleicht meine gemeine Ader raus. Gebe ich zu. Aber das habe ich geliebt hier.
Vor allem, und Schachmatt kommt ja jetzt erst. Also das war Schach. Und Schachmatt ist jetzt. Ja, aber wir können ja gerne Melgren fragen, was er gesehen hat. Und Melgren will einfach nichts sehen, da Zayden ja aus gutem Grund eine reine Crew aus Kinder, also aus Rebellionskindern zusammengestellt hat. Das heißt, Melgren sieht mal gerade gar nichts. Und das weiß auch Günther Aethys.
Ja, und eigentlich ist Aethys hier, ich sag's mal so, im weitesten Sinne in seine eigene Falle getappt.
Genau.
Weil er hat Zayden die ganzen Rebellionskinder um sich versammeln lassen, in der Hoffnung, er wird die alle los. Hat aber dabei nie bedacht, was passiert, wenn sein Plan schief geht. Der hat quasi von Anfang an, ist er vom sicheren Gewinn seines Plans ausgegangen. Und das ist so, glaube ich, der große Fehler, den man machen kann. Ich glaube, man sollte immer Plan B und Plan C noch so ein bisschen mitbedenken. Hat Günther aber nicht gemacht. Es fällt ihm jetzt hier auf die Füße. Seine ganzen Sachen kommen jetzt hier zurück.
Genau. Quasi. Und das Schöne ist, Zayden hat jetzt Aethys Senior fertig gemacht. Und Violet reitet auf dieser Welle und knöpft sich jetzt Aethys Junior vor.
Ich wollte gerade sagen, es ist kein guter Tag für Familie Aethys hier.
Nee. Sie gehen jetzt zurück in ihre Aufstellung. Und Violet sagt dann ja auch, du brauchst jetzt nicht mit mir zu kommen. Und Zayden sagt, doch, ich habe deinem Bruder versprochen, dass ich es tue und mich um Aethys kümmere, also um den Jüngeren. Und dann macht sie dann schon, ich komme mit ihm zurecht. Und Zayden warnt sie dann kurz noch mal über ihre mentale Verbindung, dass sie ihn hier nicht töten darf.
Ja, gute Info an dieser Stelle.
Ja,
schön, dass wir das noch mal angesprochen haben.
Dane, der Vollidiot, freut sich seines Lebens, dass sie da sind und streckt die Hände nach Violet aus. Und dann, darf ich einmal vorlesen, wie ich feier's
sehr. Mach bitte, bevor ich meinen Rant loslege.
Danke. Fass mich an und ich schwöre bei den Göttern, ich hacke dir deine verdammten Hände ab. Und dann kann sich der Quadrant dich bei der nächsten Herausforderung vornknüpfen. Dane Aethys. Schön. Ach, herrlich. Lieben wir.
Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Hier war ich ganz fertig. Hier auf der Seite waren so viele Dinge, wo ich gedacht habe, oh mein Gott. Erstmal, dass Brennan wollte, dass Zayden sich um Dane kümmert. Nice to know. Ich glaube halt, dass Brennan nicht so von Dane geblendet war wie Mira und Violet. Der ist halt ja auch ein gutes Stück älter. Dane ist ja genau zwischen Mira und Violet ungefähr genau. Super, dass ich meine Adjektive so im Griff habe. Top, oder? Läuft. Ich versuch's dann jetzt noch mal ein bisschen geordneter.
Ich hab's verstanden, mach weiter, alles gut.
Okay. Also ich glaube, dass Brennan einen realistischeren Blick auf Danes Schwächen hatte. Einfach, weil er der Ältere war, der Erfahrenere und jetzt nicht so innig mit dem Verstecken und Bäume klettern und was weiß ich gespielt hat. Ich denke nicht, dass Brennan Dane für einen ganz schlechten Menschen hält. Aber zumindest ist er jetzt kein verblendeter Fan von ihm. Das wollte ich damit sagen.
Ja.
Und dann, Soll ich noch eine halbe Seite warten, bis ich mit Dane anfange? Willst du noch kurz sagen, wie das Gespräch verläuft? Oder soll ich jetzt schon mal alles raushauen?
Ich mach erst das Gespräch weiter.
Gut.
Auch das war jetzt wieder ein Schachgesetz von Violet. Schachmatt kommt jetzt in dem Fall von Zayden. Denn er sagt vor allem jetzt, dass er halt einfach jetzt Pech gehabt hat, denn sie hat sich nicht für ihn entschieden. Damit ist aber auch klar, dass sie sich für Zayden entschieden hat. Und Violet findet das gerade nicht so ganz lustig, dass das Outing jetzt in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Imogen auf der anderen Seite find's grandios. Ich wäre ja voll Team Imogen. Ich würde da auch vor mich hingrinsen. Naja, auf jeden Fall ist Dane davon auch nicht so ganz erfreut. Und sagt dann auch, willst du damit drohen, mich umzubringen, Ryerson? Er sagt dann so, nö, Sorin Gale kann das ganz alleine. Aber wir hätten da noch so ein Wörtchen, das dich dran erinnert, dass du deine Hände bitte bei dir lässt. Dane weiß gar nicht, was das sein soll, tatsächlich. Der kocht, also der hat seine Gehirnzellen auch ausgeschaltet. Und Zayden sagt dann, Aethbyn. Und ich kann mir das wirklich vorstellen, in welchem bösen, drohenden Wortlaut, der das von sich gibt.
Ich glaube, ich hätte das Wort gar nicht über die Lippen geprungen, ohne dabei völlig zu eskalieren.
Ja, aber Zayden ist da ja eh so.
Ja, ich weiß, er hat sich besser im Griff, als wir beide uns wahrscheinlich im Griff hätten.
Ja.
Aber, ja.
Aber jetzt tut's Dane seinem Vater gleich und steht stramm. Ah, herrlich. Und ja, Zayden schickt ihn jetzt noch zurück zu seiner Aufstellung. Noch ist er ja nur Staffelführer. Wir wissen ja, also gut, wir wissen, was kommt, aber das ist ja noch nicht bekannt. Und ja, das war eigentlich so diese große Unterhaltung zwischen den Dreien. Und jetzt sind sie ja wieder zurück in ihrer Aufstellung. Und wir hören gleich wieder was von unserer Crew. Aber jetzt komm, du willst noch ein Rant loswerden. Let's go.
Ja, so. Dane. Also, Dane ist an sich kein dummer Mensch. Das muss ich einmal vorwegnehmen.
Richtig.
Aber diese Dummheit von Familie Aethys in diesem ganzen Kapitel ist wirklich unübertroffen.
Die haben sich nicht leugnen.
Die sämtliche Gen ist hier vererbt worden. Die haben gerade da oben, ne, auf der Bühne diese ganze Story von sich gegeben. Ob das jetzt Dane genau mitbekommen hat oder nicht. Der wusste, wo die hingeschickt wurden. Seit Beginn der Wargames wusste Dane, die sind nach Aethbyn geschickt worden. Die kommen jetzt hier an. Liam und Soleil sind nicht mehr dabei. Die sind voll zu spät. Auch der muss clever genug sein, um zu wissen, da muss was schiefgelaufen sein. Da muss was passiert sein. Dann ist Lilith seinem Vater gegenüber ein bisschen energischer geworden. Das, glaube ich, hat er auf jeden Fall mitbekommen. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht für alle zu sehen war, dass da oben gerade ein bisschen Zwietracht herrscht. So, und dann kommt der hier nach dieser ganzen Sache und da klingelt's noch nicht bei dem. Wie kann's denn hier nicht bei dem geklingelt haben, dass dort irgendwas in Aethbyn, den Ort, den er seinem Vater weitergegeben hat, dass da wohl was schiefgelaufen ist. Das kann doch, also diese Dummheit hier ist doch wirklich unübertroffen. Nee, da muss es wirklich so weit erst kommen, dass Zayden ihn mit dem ganzen Gesicht drauf zustößt, dass hier mal 3-4 Groschen da oben fallen bei dem. Also ganz ehrlich, da hättest du eigentlich auf die Faust, hättest du dir müssen das Wort F-Bein schreiben und dem wahrscheinlich einfach 3-mal in die Fresse schlagen, dass dem klar wird, oh, ups, nein, da wird doch jetzt nicht mein Vater was Böses geplant haben an dem Ort, dem ich ihm gesagt habe. Mensch, was ein Zufall. Und dann steht er dann hier wie so ein ertapptes Schulkind. Und anstatt, dass er hier nach diesem Moment, wo auch ihm klar wird, shit, Aethbyn, da habe ich Scheiße gebaut. Und Violet weiß auch noch, dass ich ihre Gedanken gelesen habe. Was wäre das einzig Anständige hier gewesen? Eine Entschuldigung an Violet. Egal, ob er sich jetzt hier für die Tode verantwortlich fühlt oder ob wir sagen, er wusste, dass dort eine Falle ist, aber er hätte zumindest den gewissen Anstand besitzen müssen, sich für das geheime Gedankenlesen zu entschuldigen. Hat er aber nicht. Und jetzt gleich hier auch noch eine halbe Seite weiter, wagt es dieser Typ, noch diese zurechtweisenden Blicke an Riddock, glaube ich, zu werfen, weil die sich jetzt gerade am Unterhalten sind. Also, was für ein selbstgerechtes, unerzogenes Arschloch kann man eigentlich auf zwei Seiten sein? Und da kann man auch nicht sagen, er war jetzt wegen Zayden gereizt. Nein, du hast gerade deine beste Freundin ausspioniert. Du wusstest vielleicht nicht, was hier der Plan ist. Aber spätestens nach dem Wort wusstest du, du hast Scheiße gebaut. Wie kannst du denn dann hier noch nicht mal das Wort sorry sagen? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, oder? Bin ich da jetzt falsch?
Nö.
Nee.
Also, und ich finde, das Einzige, was ich hier an der Stelle sagen könnte, ist, dass es schlau ist, dass hier kein Fass mehr aufgemacht wird. Also, dass Dane jetzt auch hier nicht versucht hat, sich rauszuziehen, irgendwie noch sich selbst in Schutz zu nehmen. Also, ich glaube, in dem Fall ist es wirklich besser, dass er nichts mehr antwortet. Mhm. Das möchte ich ein bisschen ihm zugute halten. Das war der einzige schlaue Moment, den Familie Aethys in dem Moment hatte.
Ja, super. Oder auch schon dieser Satz, als Violet ihm sagt, ne, lass deine Finger von mir, dann sagt er danach, oh, und dieser Satz, das ist für mich so ein rotes Tuch, weil den habe ich auch schon ein paar Mal von so ganz toxischen Männern in Filmen, in Büchern gelesen. Das meinst du jetzt nicht so.
Hm.
Dieses Herabwürdigen von der eigenen Meinung, oh, da merke ich, wie sich mir alles aufstellt. Und dieser eine Satz, der hätte mich, glaube ich, an Violets Stelle völlig eskalieren lassen. Da hat sich hier jeder besser im Griff, wie ich mich im Griff hätte. Muss ich jetzt wirklich sagen. Aber wirklich, dann noch dieses danach, dass er nochmal in seine Staffelführerrolle geht und dann noch diese tadelnden Blicke da rumwirft. Nee, der wäre besser mal 5 Seiten noch mit sich selbst beschäftigt gewesen. Das ist doch auch schon dann gewissenlos ohne Ende. Dass der es schafft, so instant wieder.
Nee, ja, ich glaube, das ist aber eher ein Schutzmechanismus. Wieder in seine Staffelführerrolle und dann hat die Rolle das Ganze übernommen. Ich glaube nicht, dass das viel jetzt mit Dane höchstpersönlich zu tun hat.
Okay.
Ja, trink du mal einen Schluck Kaffee.
Nicht mal mit ich habe ihn gerade leer getrunken, aber ich habe gemerkt, dass ich dank dir jetzt gerade wieder runtergekommen bin.
Sehr gut, läuft.
Guck mal, du wirkst beruhigend auf mich.
Ja, sehr schön. Ja, Dane, wie gesagt, ist auch sehr erblasst, aber er schaut jetzt auch keinen mehr an und geht jetzt einfach wieder auf seinen Platz. Rhiannon hat sehr rote, verquollene Augen. Ich vermute, wegen der Nachricht über Liam, die wird ein paar Tränchen verdrückt haben. Findet das ganze Gespräch sehr interessant. Nadine findet es unfassbar heiß. Und dann kommt Imogen. Liebesdreiecke können so schrecklich unangenehm werden, findet ihr nicht? Ah, herrlich. Imogen, mein Held in dieser, oder meine Heldin in diesem ganzen Kapitel. Die ist super.
Violet findet es ja auch immer noch nicht witzig. Aber,
ich schon.
Aber es gab ja hier auch gar keine andere Möglichkeit, vor den anderen zu begründen, warum Dane die Finger von ihr lassen soll.
Ja.
Außer sie wären so weit gegangen und hätten seine Siegelkraft öffentlich gedroppt. Ich hätte gerne gewusst, warum sie sich dagegen entschieden haben. Weil das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dem ganzen Quadranten damit zu sagen, hört mal, der spioniert uns aus. Ich glaube nämlich nicht, dass der nur Violet ausspioniert hat.
Nee, glaube ich auch nicht.
Hast du eine Idee, warum die sich dagegen entschieden haben? Warum die es hier so verkauft haben?
Ich denke, dass das sehr, sehr große Konsequenzen nach sich gezogen hätte. Da das ja eine Geheiminformation ist. Und wenn Zayden jetzt hier eine Geheiminformation, die die anderen nicht wissen dürfen, gesagt hätte, das wäre schwierig geworden. Ich glaube, dann hätte auch eine General Zorin Gale keine Augen mehr zugedrückt.
Okay. Ja, verstehe, was du meinst. Selbst in ihrem angereizten Zustand hier wäre das eine Grenze, die man nicht gut erklären kann. Okay, verstehe. Aber ich gebe es zu, es wäre so die Kirsche auf meiner Sahne gewesen,
dass er hier einfach mal so hart geoutet wird. Das wäre gut ausgegangen. Vor allem darf Violet das ja eigentlich gar nicht wissen. Das ist ja unter ihrem Gehaltsniveau. Gut. Wer halt auch super süß ist jetzt, ist Quinn. Die hat Imogen unfassbar vermisst und hüpft dann auch, also die blonden Locken hüpfen und die freut sich einfach nur, dass ihre beste Freundin wieder da ist. Und sagt dann auch, die Wargames waren scheiße, du hast nicht viel verpasst. Ja, also Imogen kann das jetzt, also ich glaube, Imogen stimmt dem überein, dass die Wargames scheiße waren, aber ja, sie hätte lieber was verpasst, glaube ich, Imogen.
Ja, ich kann auf der einen Seite verstehen, dass Quinn hier total euphorisch ist, dass sie Imogen wieder sieht, aber ihr Kommentar ist so ein bisschen schwierig in dem Moment, weil auch Quinn weiß ja eigentlich, wie viel Liam für die alle bedeutet hat.
Genau.
Und dass die hier da so schnell drüber hinweggeht. Und dass so ihre ersten Worte an ihre beste Freundin sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte andere Worte gesagt als das hier.
Ich glaube, dass das eine sehr überfordernde Situation ist. Und da willst du einfach nur jetzt noch mal irgendwie weitermachen. Und es ist ja ihre beste Freundin. Und da ist man, glaube ich, schon sehr glücklich, wenn die wieder da ist.
Ja, und vor allem, es hat ja auch nicht jeder überlebt.
Ja.
Vielleicht sind die auch.
Sag weiter.
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, vielleicht ist sie auch wirklich einfach nur euphorisch, dass zumindest sie überlebt hat. Und ja, aber ich sag mal so, trotzdem, glaube ich, hätte ich einfach andere Worte an dich gerichtet in dem Moment.
Ja. Erfreut ist jemand jetzt nicht. Nämlich Captain Fitzgibbons, unser guter Rudi, der muss nämlich jetzt seine Gefallenenliste weiter vorlesen. Und ich glaube, der hat brutal Angst, dass noch jemand von den Toten aufersteht. Der schwitzt sich da nämlich einer ab. Und ja, liest jetzt aber weiter, wo er aufgehört hat. 17 sind bisher verstorben. Und er liest noch 2 Namen vor. Ob da noch welche kommen, weiß ich nicht. Aber es sind mindestens 19 Leute oder 19 Reiter bei den Wargames gestorben. Das ist heftig, das ist viel.
Ich hab's auch so als Endzahl verstanden, weil der wollte ja gerade die ganzen aus Elfbein vorlesen, hat dann ja die Namen durchgestrichen, die da sind. Und ich glaube wirklich, dass Soleil und Liam die letzten sind, vor allem, weil wir ja auch beim 4. Geschwader angekommen sind. Ja. Die haben ja, die machen das ja normal nach Geschwader. Und von daher, ich war der Meinung, 19 ist jetzt die endgültige Anzahl. Und wie du sagst, das ist aber heftig viel tatsächlich.
Ja, stopp, Vivi. Ich mühe mich ab, Luft durch meine Lungen zu pressen und kämpfe gegen das Brennen in meinen Augen an, während die restlichen Namen ineinander verschwimmen. Bis der Schriftgelehrte endlich die Liste abschließt, ihren Seelen Melek anvertraut. Es hört sich irgendwie an, als kämen da noch welche danach.
Vielleicht dann aus den restlichen Staffeln noch.
Ja, genau.
Aber normalerweise müssten wir Aber wir müssten ja trotzdem eigentlich ziemlich am Ende sein.
Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass noch 5, 6 danach gekommen sind. Das wäre aber, also, sagen wir mal so, es sind zwischen 19 und 25 bestimmt, die es dahin gerafft hat. Das ist viel.
Das ist schon viel. Ja. Vor allem haben wir uns ja schon das ganze Jahr über sehr ausgedünnt. Wir wissen aber nicht, aus welchen Jahrgängen die alle sind.
Es ist trotzdem
in den Wargames nehmen ja alle teil.
Ja, natürlich, aber trotzdem ist das echt viel, muss man so sagen.
Ja.
Und
aber wir wissen ja immer noch nicht, wie die sterben, weil wir immer noch nicht wissen, was dieser letzte finale Test eigentlich so beinhaltet und was da jetzt auch das 2. Geschwader gewonnen hat, wie die gewonnen haben, keine Ahnung. Die letzten, die noch genug Mitglieder hatten, ich weiß es nicht, macht ja alles gar keinen Sinn.
So, jetzt würde man meinen, okay, es hat jetzt keiner mehr geweint, obwohl es sehr, sehr traurig war. Die da sind, die sind am Leben, die sind fit, die sind fröhlich. Und jetzt käme ein gekrönter Abschluss. Nö, also Pencheck denkt sich, ja gut, das war's. Ihr seid jetzt fertig. Ihr habt überlebt. Das ist euer Preis. Das dritte Jahr ist jetzt vollendet. Das sind jetzt Lieutenants und die werden in die Armee von Navarre berufen. Und wir rufen sie jetzt auf und dann kriegen sie ihre Befehle. Und bis morgen früh müssen sie dann aufgebrochen sein. Feierabend. Yay, das ist ja wirklich, also, wie sagen wir doch so schön, das ist irgendwie unterwältigend. Ja, so würde ich es auch betiteln. schön. Gut, Dane macht dann seinen bösen Blick, weil er geredet hat, aber ja, scheiß auf ihn, das denken wir uns jetzt auch.
Ja, ich wollte gerade sagen, sie sagt ja, fuck him. Ich hätte vielleicht noch die Geste hinterhergeworfen. Einfach mal so aus Prinzip hätte ich den provoziert hier, aber ja.
Und jetzt sagt dann Quinn, okay, heute Abend steht das an, ne? Bier, feiern und so weiter und so fort. Und jetzt kommt was sie sagt. Schreiben Sie die Befehle da gerade mit der Hand? Mit was haben Sie denn die anderen Befehle geschrieben? Doch bestimmt auch mit der Hand.
Ja, ich hatte jetzt auf jeden Fall nie das Gefühl, dass die einen Drucker haben.
Nee. Also entweder
es ist total schier.
Vielleicht schreiben Sie jetzt hier wirklich noch mal mit Feder in der Hand und ohne mindere Magie, aber egal wie. Das ist das Erste, was für mich ein bisschen komisch war.
Haben die Schreiber überhaupt mindere Magie?
Ja, nee, eigentlich nicht. Aber vielleicht haben die Befehle ja auch die Reiter aufgeschrieben.
Ach so.
Aber egal. Das ist das Erste. Und dann fragen sie sich ja, wer der neue Geschwaderführer wird. Und dann sagen sie, vielleicht ist das eine falsche Übersetzung, vielleicht Aura Banehaven. Sie war maßgeblich am Sieg des 2. Geschwaders bei den Wargames beteiligt. Aber wenn die doch im 2. Geschwader ist, wird die doch nicht Geschwaderführerin vom 4. Geschwader.
Nee, die wird auch später Geschwaderführerin im 2. Geschwader. Ich habe das Gefühl, dass Nadine hier kurz vergessen hat, dass sie jetzt schon zum 4. Geschwader gehört.
Aber Rhiannon beantwortet ja das mit Aura Banehaven. Nadine fragt ja, wer wird denn unser neuer Geschwaderführer? Und Rhiannon bringt dann Aura Banehaven und Ja, denen halt rein.
Wie gesagt, ich habe das Gefühl, Nadine hat hier noch so ein bisschen im Kopf, sie hat mal zum zweiten, ne?
Ja.
Geschwader gehört. Und ich habe auch das Gefühl, Rhiannon hat das einfach für sie so beantwortet. Die hat das direkt verstanden. Okay, Nadine bezieht sich gerade nicht auf unser Geschwader. Bei mir steht es nämlich genauso. Also es kann kein Übersetzungsfehler sein, weil es steht fast wortwörtlich bei mir genauso. Das war das Einzige, was ich mir gedacht habe, dass hier Nadine sich auf das zweite Geschwader bezogen hat. Rhiannon hat es einfach automatisch richtig verstanden, hat auch das beantwortet. Vielleicht war auch gerade vorne Septen aufgerufen worden. Wir sehen ja die Situation nicht vor uns. Ich meine, die haben ja hier die ganzen im dritten Jahr nach und nach aufgerufen.
Ja, ja.
Vielleicht stand gerade Septen da vorne. Nadine hat dann geguckt und hat gesagt, oh, wer wird denn dann unser Geschwaderführer? Mhm. Und Rhiannon hat dann gedacht, ah ja, okay. Also so stelle ich mir nur vor ein bisschen.
Ja, hat für mich in dem Fall nicht so viel Sinn ergeben, dann den auch dann noch irgendwie reinzuwerfen, weil das sind zwei unterschiedliche Geschwader. Naja, aber egal. Heaton und Emery werden jetzt aufgerufen und Violet denkt jetzt noch mal so ein bisschen an alle, die gefallen sind. Also die Rookies, die nie einen Drachen binden konnten, die Juniors, die nie den dritten Stern bekommen haben, die Seniors, die sich sicher waren, den Abschluss zu schaffen, nur um dann kurz vorher doch zu sterben. Und ja, die Greifenfliegerin hat recht mit ihrer Aussage, es ist eine Todesfabrik. Das ist nicht vielleicht so, sondern das ist so. Es ist eine Todesfabrik.
Ja.
Kann man nicht anders sagen. So, jetzt wird Zayden nach vorne gerufen. Und klar, das ist für Violet kein schöner Gedanke, dass er jetzt weg ist. Sie hat immer noch im Kopf, die sehen sich jetzt alle paar Tage wegen Tern und Segail. Aber trotzdem bringt das schon so ein bisschen Panik, die ich aber nachvollziehen kann. Weil sie sehen sich nicht mehr jeden Tag. Er wird nicht mehr auf der Matte sie trainieren können. Und er wird nicht mehr ein Gefechtskunde oder beim Flugtraining sein. Das ist halt schon Freiraum, den sie vermissen wird. Also nee, Quatsch, den sie nicht möchte. Sie wird den fehlenden Freiraum vermissen, so rum.
Ja. Ja, Es ist insgesamt ein schwerer Moment, glaube ich, für nicht nur für sie, sondern für viele hier. Nur wir lesen halt aus Violets Sichtweise. Aber ich glaube, dass diese ganze Graduierung, ich tue mir schon schwer, das Graduierung zu nennen, weil es so unfeierlich ist.
Ja.
Ach Gott, es ist eigentlich wie eine normale Formation. Da ist ja überhaupt nichts hier.
Nee.
Und ich glaube, dass dieser ganze Moment der Graduierung dich sowieso ein bisschen melancholisch werden lässt.
Mhm.
Wie du schon sagst, weil es so der Gedanke ist, was ist alles in diesem Jahr passiert? Welche Menschen haben wir verloren? Wer wird es nie hier rausschaffen? Und dann ist halt ja Zayden ihr großer Halt. Auch wenn sie das hier im Moment nicht ganz so vordergründig fühlt. Aber sie hat sich ja auch extrem auf ihn verlassen, was den Schutz betrifft. Wenn wir jetzt mal das Emotionale weglassen, ist ja auch ihr klar, dass Zayden so mit Liam der Hauptgrund war, warum sie das erste Jahr überlebt hat.
Genau. Und Imogen will ich auch noch sagen.
Ja, genau. Imogen vielleicht noch ein bisschen dazu. Aber ich habe jetzt mehr wegen der räumlichen Nähe an Liam und Zayden gedacht. Und jetzt auf einmal all das zu verlieren. Du hast gerade dein hart aufgebautes Leben verloren. Dir wurde alles, was du für wahr gehalten hast, wurde in Frage gestellt. Du hast eine Person verloren, die dir sehr wichtig war. Ne? Du hast deinen besten Freund gerade vor allen mehr als bloßgestellt. Da kommt ja so viel zusammen, was ihr gerade entzogen wird nach und nach.
Ja.
Und jetzt noch, und die emotionale Stabilität zu Zayden ist ja sowieso gerade den Bach runtergegangen.
Ja.
Und jetzt noch so dieses Letzte, die körperliche Nähe zu verlieren. Ja, aber was bleibt ihr denn jetzt noch? Natürlich Rhiannon und Riddock, ich will jetzt nicht ihre Freunde damit reinnehmen, aber
klar, ich weiß, was du meinst.
Sie hat mehr verloren, als ihr bleibt.
Genau. Ja, hast recht. Sie kriegen jetzt noch einen herzlichen Glückwunsch, also die Lieutenants, der Rest nicht. Aber sie kriegen neue Kleidung, sie dürfen ihre Abzeichen behalten. Woohoo! Und ab sofort steigen alle eins nach oben. Die Juniors werden Seniors, die Rookies werden Juniors und inklusive aller Privilegien, also auch sowas wie Briefe schreiben, dürfen jetzt unsere Jungs und Mädels tun. Und die neuen Dienstränge werden heute Abend in den Gemeinschaftsräumen bekannt gegeben. Und
anstatt das jetzt hier schon zu machen.
Ja,
das ist doch doof.
Stopp, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt, wo noch mal so viele gekommen sind, mal kurz noch mal eruieren müssen.
Aber es waren doch nur unsere 8.
Ja, aber trotzdem, vielleicht haben sie sich gedacht, nee, komm, also warten wir jetzt mal noch kurz.
Ja, aber von den 8 jetzt aus unserer Staffel, da hat ja nachher gar keiner eine tragende Rolle bekommen.
Und wenn du jetzt Dienstringe verkündet hättest, das wäre ein Riesentumult gewesen. Ich glaube, heute Abend hängt dann in den Gemeinschaftsräumen das aus, dann kann das einer verkünden innerhalb des Geschwaders und gut ist.
Aber es ist auch halt wieder eine unfeierliche Beförderung. Da ist alles unfeierlich.
Ja, aber passt ja zu allem.
Sag ich ja, das ist alles unfeierlich.
Ja, ja. Und dann kommt
dieser
Jubel.
Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf.
Sie umarmen sich und das war's. Und jetzt kommt noch ein Satz, den du mir erklären musst. Da steht ja, von den 11 Rookies, die das Jahr in unserer Staffel durchlaufen haben, sowohl vor als auch nach dem Treschen, sind wir 5 die einzigen, die noch übrig sind. Hä? Nadine kam von einer anderen Staffel.
Das meint sie, glaube ich, doch mit Who came through our squad. Weil doch von denen, die dazu kamen, auch einige dahin gesiecht sind. Deswegen habe ich das, also es war ja eigentlich richtig formuliert.
Ich dachte das halt, wie viele Rookies waren die denn am Anfang in ihrer Staffel? Ja gut, dann zusammengezählt 11, okay, dann verstehe ich's, ja.
Ich habe es so verstanden, dass es zusammengezählt 11
ja, nee,
waren
passt,
dann.
Vivi, alles gut. Es sind 5 oder 6, die, ja, die aus unserer Staffel gestorben sind, plus noch dann die, ja, nee, passt.
Ja, genau. Und dann kommt ja hier schon dieser unheilvolle Satz quasi.
Vorerst.
Vorerst. Oh, da hat es aber auch gejinxt, oder?
Ja, ich sag mal, aber die Person, die wir verlieren, ist jetzt nicht so mega ja. Schade.
Ich
die Art und Weise ist halt echt böse.
Ja. Ich habe übrigens gerade noch mal geschaut, wer in unserer Staffel drin war im ersten Jahr.
Ja, Tynan, Aurelie.
Trina,
dann der immer so Riddock. Gejammert hat. Pryor.
Ja, genau. Ja, also es passt, dass es mit Nadine und so, dass es dann nachher 11 waren.
Aus beiden ja. Staffeln zusammen, ja, alles klar. Gut, alles klar. Wir sind wieder in Biscayeth und nächstes Mal geht's dann schon wieder mit Unterricht los? Wahrscheinlich,
du weißt,
oder?
Du weißt, ich gucke nie voraus.
Ich auch nicht. Sie trinken was.
Ich wollte gerade sagen, es kommt die Party ein bisschen, oder?
Ja, genau. Sie trinken was und sie kriegen gesagt, wie Zayden und sie sich sehen dürfen. Zayden ist auch noch da, der ist noch nicht weg.
Genau. Varish tritt auf.
Ja.
Oh, Varish kommt ins Bilder hier.
Ja, genau.
Das nächste Arschloch. Wir müssen uns für den auch noch einen Namen überlegen.
Hat der keinen Vornamen? Ich weiß es nicht mehr.
Doch, ich glaube, der hat sogar einen Vornamen, aber
heißt der nicht Peril oder so irgendwie? Irgendwas mit P?
Jetzt wollte ich gerade sagen, Parrish, Varish.
Pevel? Keine Ahnung. Aber da hast du was zu googeln.
Ja, der hat einen Vornamen. Bin ich mir auch recht sicher, dass der, glaube ich, einen Vornamen hat. Aber das war uns doch bei Pencheck auch egal. Dann können wir auch Varish einen Vornamen geben.
Ja, Pencheck heißt ja vor allem Pilo Pencheck.
Ja, deswegen sagen wir mal, da können wir auch Varish jetzt einen Namen geben. Warum ziehen wir da jetzt die Grenze? Nee,
ja,
komm.
Nee, natürlich. Wie können wir nur?
Wie können wir nur? Wir müssen noch ein bisschen mehr die Leute verwirren, Tiffy.
Da hast du recht. Das kriegen wir hin. Mit Bravour, hätte ich gesagt.
Ja.
Gut. Es ist in meinem Arbeitszimmer schon wieder abartig warm. Ich muss jetzt mal langsam raus. Das heißt, wir machen Feierabend für heute. Hast du noch ein paar letzte Worte? Nö.
Nein.
Gut, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Und hören uns in der nächsten Drachenstunde.
Tschüss!
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.